Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, es geht um gute Ideen und um politische Einschätzungen. Heute reden wir über Innovation und Bürgernähe. Dabei stehen Themen wie Cybersicherheit, KI in der Verwaltung und Jugendbeteiligung im Fokus. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin der Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Deutsche Glasfaser. Deutsche Glasfaser hat bereits vor einem Jahrzehnt mit dem prozessgesteuerten Ausbau leistungsgerechter Infrastrukturen auf Glasfaserbasis begonnen. Davon profitieren heute viele Gebiete in unseren Bundesländern. Entscheidend für diesen Erfolg ist Kompetenz im Feld der anerkannten Bautechnik für Glasfasernetze und die Anwendung modernster Verfahren von der Planung bis zur Dokumentation der neuen Netze. Deutsche Glasfaserexperten haben das aktuelle Regelwerk für den Glasfaserausbau durch Normierung der wesentlichen Legetechniken geprägt. Seit 2023 ist mit der DIN 18220 eine klare und rechtssichere Vorgabe zur Orientierung für die Legung von Glasfaser mit den dafür geeigneten Methoden in Kraft. Sie entspricht in vielen Details der Planungs- und Bauweise von Deutsche Glasfaser. Mehr dazu erfahrt ihr auch unter deutsche-glasfaser.de/kommunen. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Aber jetzt zu unserem heutigen Gast. Claudia Brandes, 33 Jahre und seit dem 1. März diesen Jahres Bürgermeisterin der Gemeinde Petersberg im Landkreis Fulda in Hessen. Mit ihr möchte ich reden über die Herausforderungen und Visionen als Bürgermeisterin. Ihre wichtigsten Themen sind dabei aktuell Cybersicherheit, Digitalisierung und Bürgerbeteiligung. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo Henning.
Ja, jetzt hast du lange zugehört, wie ich hier vorgelesen habe. Fangen wir mal mit deiner Gemeinde an. Eben gerade vor dieser Podcast-Aufnahme haben wir uns eine neue Folge von Mayor Moves, unserem Videoreihe, mit dir aufgenommen, die wir über die Social-Media-Kanäle verbreiten. Da hast du gesagt, Petersberg sei die schönste Gemeinde Deutschlands sogar oder Hessens, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau.
Beides, Henning, beides.
Beides. Aber erzähl doch mal, warum ist das so?
Ja, also es sind verschiedene Aspekte, die, glaube ich, sehr positiv in Petersberg zusammenkommen. Wir sind eine Stadtrandkommune von Fulda. Das heißt, wir haben durchaus größtenteils eine städtische Infrastruktur, aber mit der benachbarten Rhön doch noch einen sehr ländlich geprägten Lebensstil. Und das erkennt man auch ein Stück weit in der Seele der Menschen wieder. Also wir sind weder so richtig Stadt noch so richtig Land. Sind geografisch extrem günstig gelegen mit der Autobahn vor der Tür und dem Hauptbahnhof in Fulda auf der anderen Seite. Man kann einigermaßen sicher leben. Ja, meine Kinder können bei Dunkelheit noch draußen umherlaufen und ich muss keine Angst haben, dass denen was passiert. Und ich glaube, wenn man als junge Familie irgendeinen Ort sucht, wo man sicher und zukunftsorientiert leben kann, dann ist das Petersberg.
Also Baugrundstücke habt ihr wahrscheinlich auch noch ein paar anzubieten.
Leider nein.
Oh, dann ist das
schwierig. Die sind doch sehr stark nachgefragt.
Der Werbeblock natürlich jetzt ohne Produkt sozusagen dann halt. Aber ich habe jetzt verstanden, also ihr habt von Stadt und Land von beiden das Beste. Und
so
die negativen Sachen lasst ihr einfach weg.
So kann man das sagen, ja.
Sehr schön. So, du bist jetzt erst kurz Bürgermeisterin. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, überhaupt auf die Idee zu kommen, Bürgermeisterin werden zu wollen?
Das ist eine ganz lange Geschichte, die sich entwickelt hat. Ich war etwa 10 Jahre politisch aktiv, war aber nie bestrebt, Bürgermeisterin zu werden. Ich hatte das einfach nicht auf der Pipeline. Und eines Tages kam jemand aus einer Fraktion zu mir und fragte mich, ob ich denn nicht Lust hätte, für die Liste zu kandidieren, weil die keine eigene Kandidatin oder keinen eigenen Kandidaten hatte. Da gab es ein Ranking und die haben sich überlegt, wer denn vielleicht die gewissen Fähigkeiten mitbringt, um das Amt gut ausüben zu können. Und da war ich wohl die Top-Kandidatin. Und so hat sich das dann entwickelt. Und aus einer Liste wurden dann am Ende 6 Parteien und Wählergemeinschaften, die sich hinter mich gestellt haben. Und habe ich gesagt, jetzt muss ich diese einmalige Chance nutzen und es einfach probieren. Und es hat geklappt.
Was sind denn das für Eigenschaften, die du mitgebracht hast, die dich da so besonders qualifiziert haben fürs Amt?
Also ich meine, den idealen Bürgermeister, den gibt es sicherlich nicht. Viele sagen immer, es muss jemand sein, der jahrelange Verwaltungserfahrung hat. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, es muss jemand sein, der den Blick fürs Ganze hat, der sich nicht im Detail verliert, der vielleicht auch strategisch das Ganze mal 10 Jahre weiterdenken kann. Ich war zuvor für einen Großkonzern einige Jahre beschäftigt, primär im Projekt- und Prozessmanagement zuletzt, habe aber davor auch Personal gemacht und IT und ein bisschen Veränderungsmanagement und Marketing. Also ich war in so einer Rolle, in der ich sehr viele unterschiedliche Projekte betreuen durfte, die unterschiedlicher nicht hätten sein können. Bin also kein Spezialist in einem Gebiet, aber habe so ein bisschen das Allround-Wissen, was mir jetzt im Amt definitiv zugutekommt, weil ich überall wenigstens ein bisschen mitreden kann.
Ja, das ist so typisch Bürgermeister, von allem ein bisschen Ahnung haben und von nichts richtig. Ist das so?
Ja, vielleicht.
Wer den Landkreis Fulda kennt, weiß, dass er Landkreis sehr CDU-dominiert ist, sage ich jetzt mal vorsichtig. Du bist auch gegen den Amtsinhaber von der CDU angetreten. Das ist ja eigentlich ein unmögliches Unterfangen, oder?
Ja, ich habe am Anfang natürlich auch, als ich meine Entscheidung abgewogen habe, mache ich es nicht, auf genau die Zahlen, die Wählerdaten der vergangenen Jahre geschaut und habe mich gefragt, wie realistisch ist das tatsächlich? Und ich wusste, dass es, wenn es knappt, dann würde es sehr knapp werden. Mit der Rückendeckung von den 6 Parteien und Wählergemeinschaften, wie eben erwähnt, habe ich aber gesagt, das ist eine Chance jetzt oder gar nicht. Und ich bin eigentlich, wie ich finde, im idealen Alter, um so ein Amt auszuüben.
Tja, passt doch ganz gut. Das ist halt schon so, es gibt ja relativ wenige Frauen als Bürgermeisterinnen und es gibt dann auch Studien, die sagen, gerade wenn es besonders erfolglos ist, dann wird gern mal eine Frau aufgestellt, damit man dann sagen kann, guck mal, wir haben doch eine Frau aufgestellt, aber sie ist dann halt nicht gewählt worden. Hast du dich so ein bisschen auch gefühlt oder war das gar nicht so bei dir?
Nee, ich glaube, das war wirklich ernst gemeint von der Person, die mich gefragt hat, dass sie es mir zugetraut hat. Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Dass Frauen in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind, ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ich finde das sehr schade. Das liegt aber vermutlich eher daran, dass viele Frauen sich das nicht zutrauen. Gerade wenn man vielleicht Kinder hat, dann wird man doch ganz gerne mal in Richtung Hausherd Kinder abgeschoben. Zumindest in den Köpfen der Leuten. Und ich glaube, da braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft. Und wir brauchen Rollenmodelle, die sagen, ja, wir gehen voran, wir trauen uns das. Und wir zeigen es der Gesellschaft, dass es eben nicht geschlechtsabhängig ist, ob wir Erfolg haben im Amt oder nicht.
Hattest du denn da so ein Vorbild, wo du gesagt hast, guck mal, wenn die das schafft, schaffe ich das auch?
Nee, gar nicht. Jetzt ist die Queen so ein bisschen mein Vorbild, weil man bekommt natürlich auch einiges an Shitstorm im Amt. Ja, und dann denke ich mir immer, die Queen, die hat einfach nur gewunken oder die winkt und lächelt alles weg. Mach's genauso wie die Queen.
Okay. Wie hat sich jetzt dein Alltag denn verändert, seit du Bürgermeisterin bist? Also musst du viel winken?
Ja, manchmal auch das. Ich bin tatsächlich sehr gerne und auch sehr viel draußen unterwegs und versuche mich unter die Bürger zu mischen. Wenn ich Briefe, Anregungen aus der Bürgerschaft bekomme, dann fahre ich auch ganz gerne mal selber hin und stelle mich der Konfrontation und gucke mir die Dinge vor Ort an. Ich merke auch, dass die Leute das dankend annehmen. Mein Alltag hat sich insofern verändert, als dass ich natürlich 24/7 im Amt bin. Das heißt, privat gibt es eigentlich gar nicht mehr, es sei denn, ich befinde mich in meinen eigenen 4 Wänden. Ich war aber noch nie der Typ Mensch, der nur 40 Stunden gearbeitet hat. Und ich glaube, ich lebe das ganz gut. Ich möchte zumindest nicht tauschen.
Sehr schön. Was liebst du denn besonders an deinem Job?
Ah, das ist die Vielfalt der Aufgaben. Thematisch hat man natürlich von Bauprojekten über Finanzierungsmöglichkeiten bis hin zu den kleinen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger so ziemlich die ganze Palette jeden Tag. Ja, ich sag immer, das ist wie so ein Schalter an meinem Rücken, den dreht man einmal auf Bauen, dann auf Finanzen. Ja, und das muss im Sekundentakt manchmal wechseln. Das macht mir extrem viel Spaß. Und es ist auch der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, wenn man einfach draußen unterwegs ist, an der Würstchenbude steht, die Unterhaltungen führen kann. Ich wollte schon immer eine Bürgermeisterin sein, die einfach auch diese Bürgernähe ausdrückt. Ja, ich glaube, die Leute, die wollen das vielleicht auch ein Stück weit.
Jetzt sagst du Bürgernähe. Wenn du gegen den Amtsinhaber angetreten bist und sagst, es war klar, das wird auf jeden Fall knapp, merkt man das jetzt noch im Amt? Ist das noch gespalten? Bist du die, die den geliebten Bürgermeister abgeschossen hat? Oder für einige zumindest, kriegst du das mit?
Teils, teils. Also ich glaube, viele, die mich nicht gewählt haben, sind jetzt auch keine typischen Brandes-Gegner, sondern viele Menschen sagen halt, okay, das war mein Top-Kandidat, der ist es nicht geworden. Ich kann mich auch mit der Alternative anfreunden. Es sind viele Leute, die glücklich über den Wechsel sind. Es sind aber auch ein paar, die von Anfang an ausdrücken, dass sie sich es eben anders gewünscht hätten. Ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man in so einem Amt nicht jedermanns Liebling sein kann. Ich versuche immer, alle gleich zu behandeln, ja, und die Menschen davon zu überzeugen, dass es vielleicht auch mit mir eine gute Zukunft geben kann. Ja, und der Rest wird jetzt, glaube ich, die Zeit zeigen.
Sehr schön. Gucken wir mal ganz kurz vor deinen Amtsantritt. Ihr habt im Februar, wie gesagt, im März bist du, glaube ich, Bürgermeisterin geworden und im Februar gab es ein ganz einschneidendes Ereignis für Petersberg. Es gab einen Cyberangriff auf die Verwaltung. Was ist denn da ganz genau passiert und wie hat die Gemeinde darauf reagiert und was war dann auch dann, als du im Amt warst, deine Aufgabe da?
Ja, ein Ereignis, über das ich sehr viel aktuell rede, um einfach Leute zu sensibilisieren, was ich aber keinem wünsche, dass es ja denen passiert, weil so ein Cyberangriff, den kann man sich echt ersparen. Das war in der Übergangszeit, ich glaube, es war der letzte Tag meines Vorgängers. Ein Kollege an dem Morgen kam zur Arbeit, öffnete seinen PC und da war offensichtlich ein Schreiben mit dem Hinweis, dass ein Cyberangriff stattgefunden hat und im Grunde genommen war die ganze Verwaltung lahmgelegt. Also man konnte tagelang gar nicht arbeiten, weil einfach alles von diesem Cyberangriff lahmgelegt war. Ich bin natürlich erst 3 Wochen später dann dazugekommen, musste mich erstmal einarbeiten und gucken, wie ist da jetzt der aktuelle Stand. War eine der wenigen und einzigen, die überhaupt einen Laptop hatten, aber an Tag 1 musste ich Briefe schreiben und die per Boten an die Kitas fahren. Ja, also das ist in der digitalen Welt von heute fast unverständlich.
Aber hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Ich hoffe, bei diesem einmal bleibt es auch tatsächlich. Na, und wir haben uns dann auch recht zügig zusammengesetzt. Wir hatten so einen Krisenstab, wo wir uns regelmäßig im Bilde behalten haben. Wo sind wir jetzt? Stand Wiederaufbau. Wir hatten Unternehmen, die uns dabei unterstützt haben. Und wir haben auch sehr schnell eigenständig einen Maßnahmenplan entwickelt, um zum einen den Wiederaufbau voranzutreiben und zum anderen aber auch, um uns für die Zukunft vor dem nächsten Angriff, der sicherlich kommen wird, zu schützen. Ja, ich sage, wir leben in einer Zeit, in der Cyberangriffe mehr werden. Sie werden komplexer und es wird immer schwieriger, sich zu schützen. Und die Frage ist nicht mehr, wann kommt der nächste Angriff, sondern eher, wie gehe ich damit um?
Und was war das jetzt für ein Angriff? Also hat irgendjemand auf einen Link geklickt, auf den er nicht hätte klicken sollen? Oder war irgendwas in einem Anhang versteckt? Gab es Lösegeldforderungen? Dann wollte da jemand einfach nur was kaputt machen? Wollte der Geld erpressen? Was habt ihr da für eine Idee, was dahinter stand?
Also bis zuletzt wissen wir es nicht. Es gab ein Schreiben. Die Kriminalpolizei hat uns aber dazu geraten, das nicht zu öffnen. Das heißt, wir wissen nicht, gab es eine Forderung und wenn ja, wie hoch war die? Also es gibt Anzeichen darauf, dass es eventuell aus der Richtung China oder Russland gekommen sein könnte. Aber auch das ist eine Vermutung, die wir nicht bestätigen konnten, weil wir eben dieses Schreiben nicht geöffnet haben. Die Hacker, die haben, wie ich heute weiß, verschiedene Motivationen. Zum einen sonst die kleinen Kriminellen von nebenan, die sich einfach die Challenge nehmen, den Reiz des mal gucken, wie lange ich brauche, um mich einzuhacken, die vielleicht nicht immer auch was Böses haben wollen. Dann gibt es aber auch große Banden, die davon leben, dass sie in die Masse gehen und gucken, dass irgendjemand den Link klickt, um dann Gelder zu erpressen.
Was ist denn deine persönliche Erfahrung aus diesem Vorfall? Was hast du daraus gezogen an Wissen? Und welche Empfehlungen würdest du anderen Bürgermeisterkolleginnen und Kollegen geben in Bezug auf Cybersicherheit?
Man muss sich schützen und es ist naiv zu glauben, dass es einen selber nicht treffen kann. Ja, es gibt viele kleine, einfache Maßnahmen, die auch kostengünstig sind, die jede Verwaltung heutzutage umsetzen sollte. Das geht los bei Passwörtern. Wie ist ein sicheres Passwort aufgebaut? ja, die Mitarbeiter regelmäßig darüber zu schulen, vielleicht auch die Passwörter dann regelmäßig ändern zu lassen. Dann sind es die Schulungen als solche, einfach um die Leute regelmäßig zu sensibilisieren. Ne, wie funktionieren denn Angriffe? Über welche Wege können die Angreifer überhaupt reinkommen? Wie sind die getarnt? Ist es vielleicht auch der Handwerker, der in den Raum reinkommt? Als Handwerker getarnt natürlich, der sich dann an einem PC zu schaffen macht oder irgendwo einen USB-Stick reinsteckt. Ja, also ich glaube, die Wege sind vielfältig. Dann geht es natürlich weiter. Zwei-Faktor-Authentifizierung für diejenigen, die vielleicht im Homeoffice arbeiten. Man sollte die Ports sperren, damit nicht USB-Sticks von A nach B gesteckt werden kann. Gleiches gilt für Netzwerksteckdosen, die vielleicht im Rathaus noch nicht ausreichend gesichert sind. Die Netzwerke, die sicherlich jede Verwaltung hat, ja, es gibt ja überall ein Gäste-WLAN, in der Regel sollten natürlich klar getrennt sein von dem Netzwerk, was für die interne Verwaltung zugänglich ist. Also so gibt es da einige Maßnahmen. Ich hab für mich gemerkt, nach dem Angriff, wir haben uns natürlich auch an verschiedene höherwertige Stellen gewandt und haben gesagt, bei uns ist jetzt dieser Cyberangriff passiert, könnt ihr uns unterstützen? Und ja, können die, aber Verwaltung arbeitet sehr langsam und hätten wir auf die Antworten gewartet und auf die anderen Behörden vertraut, dann wären wir wahrscheinlich heute noch nicht viel weiter. Ja, das heißt, wenn so ein Angriff kommt, dann ist man ein Stück weit auf sich selber gestellt. Und ich kann einfach nur jedem Bürgermeister oder jedem Menschen, der in der Verwaltung tätig ist, dazu raten, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, nicht wegzugucken und einen ganz einfachen Maßnahmenplan zu erstellen. Die gibt's auch online, also das ist kein Hexenwerk, sowas zu erstellen, die Basics umzusetzen, ja, und dann eben darauf vorbereitet zu sein, um richtig damit umgehen zu können. Und ganz wichtig, eine gute Firewall. Ja, die Hacker arbeiten natürlich heutzutage auch viel mit KI und auch so eine Firewall sollte sich der KI vielleicht bedienen, um da Anomalitäten im System rechtzeitig zu erkennen und den Angreifer hoffentlich abzuschirmen, ehe er richtig drin ist.
Stichwort KI, sagst du gerade selber. Jetzt könnte ja eine Antwort sein, wir machen weniger Digitalisierung, dann sind wir auch nicht so anfällig und dann kann ja nichts passieren. Das ist, genau, das ist, glaube ich, nicht dein Weg, sondern ihr plant gerade auch KI-Lösungen in der Verwaltung vermehrt einzusetzen. Das ist ja jetzt dann trotzdem aber auch ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es sozusagen dann halt mehr Daten, die hin und her gehen, die ausgetauscht werden, bedeutet natürlich auch mehr Möglichkeiten, da auch Einfluss sozusagen zu nehmen oder irgendwo reinzugrätschen, für Leute, die es nicht so gut meinen. Trotzdem sagst du, das ist der einzige Weg, dass wir mehr KI einsetzen. Warum sagst du das und was erhoffst du dir von der Einführung solcher Technologien?
Ich glaube, dass es die Zukunft ist und wenn man sich die Herausforderungen anschaut, die wir heute schon haben, Stichwort Fachkräftemangel, Wissensmanagement, dann können uns diese Technologien helfen, zukunftsfähig zu bleiben. Also ich glaube, KI und Digitalisierung gehen Hand in Hand. Das eine ersetzt aber nicht das andere. Ja, wenn man aus der freien Wirtschaft kommt, wie ich es tue, dann merkt man oder dann weiß man, die Wirtschaft macht halt einfach. Ja, da ist DSGVO, Datenschutz und Co. nicht ganz so hoch aufgehangen wie in der Verwaltung. Das heißt nicht, dass es verkehrt ist. Ich glaube, dass Datenschutz gerade in Verwaltungen extrem hoch aufgehangen werden muss. Ja, auch wir sind gerade dran, uns dahingehend noch besser aufzustellen. Ja, aber damit verbunden stehen natürlich dann auch ganz oft so Barrieren im Weg, die wir uns selber stellen, weil wir sagen, ach, das geht nicht und das geht auch nicht und ja, ich glaube, am Ende müssen wir auch einfach mal machen und nach Wegen suchen, die uns helfen. Also mir schwebt wirklich vor, end-to-end digitalisierte Prozesse zu haben. Ich gebe mal so ein Beispiel. Wir haben ein Zeiterfassungssystem bei uns im Rathaus. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat so einen Chip und wenn er ins Rathaus reinkommt, dann erfasst er seine Zeit und wenn er wieder geht, dann erfasst er seine Zeit wieder. Jetzt ist dieses Zeiterfassungssystem nicht kompatibel mit unserem Gehaltsabrechnungssystem. Also wir haben weder eine Schnittstelle noch irgendwas anderes, was die Daten von A nach B überträgt. Bedeutet konkret, unsere Personalabteilung sitzt jeden Monat da und überträgt die Daten händisch. Ja, in den Kitas haben wir sogar noch Zettel, wo wir das Ganze auf Papier aufschreiben, um es dann zu übertragen. Und das sind so Beispiele, die ich in ganz, ganz vielen Bereichen der Verwaltung finde, wo ich sage, das geht besser, das geht effektiver. Also durch RPA-Lösungen.
RPA ist was?
Robotic Process Automation.
Ich glaube, dass das nicht jeder weiß.
Ja, aber jeder sollte sich damit beschäftigen. Da haben wir einfach ganz, ganz große Chancen zu sagen, wir digitalisieren die Prozesse end-to-end, sodass der Sachbearbeiter im Grunde genommen gar keine Aufgabe mehr hat. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in einigen Jahren an dem Punkt sein werden, wo ein Rathaus keine Anträge mehr händisch bearbeitet, sondern wo wir uns wirklich auf die individuellen Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger besser einstellen können. Ja, und da kann eben KI zusätzlich eingesetzt werden, um das Ganze zu unterstützen und noch schneller zu machen. Wir haben es ja gerade am Beispiel von Cybersicherheit schon mal verdeutlicht. Ja, KI kann uns dabei helfen, Anomalien im System zu erkennen. Also wenn sich jemand nachts um 350 Mal einloggt zum Beispiel, dann kann die KI das erkennen und einen frühzeitig warnen, sodass die IT dann eben auch gezielt gucken kann, was da denn eigentlich los ist. Ja, und das ist genau das, was ich meine. Es geht nicht mehr um die Frage, was passiert oder passiert ist, sondern wie gehen wir mit den Dingen in Zukunft um?
Ist denn die Verwaltung bereit dafür? Hat die das Mindset, auch so zu denken? Weil Verwaltung ist ja an und für sich eher auch eine, der erste Fokus ist korrekt, keine Fehler machen, Rechtssicherheit. Und da ist das natürlich schon ein bisschen anderes Vorgehen, was du jetzt skizzierst, zu sagen, wir machen einfach mal und dann gucken wir, was bei rauskommt. Oder wer schon mal bei ChatGPT irgendwas mal spaßeshalber irgendwie eingetragen hat, weiß, dass die Antwort, die da rauskommt, eben nicht so die 100% Antwort ist, sondern da muss man dann immer noch mal drüber gehen und gucken, ob die KI das überhaupt richtig verstanden hat. Also zumindest bei solchen KIs, die dann halt generative KIs, die sozusagen quasi in Anführungsstrichen neue Inhalte schaffen, anders als KIs, die nach Mustern suchen und ähnliches und dann Dinge abgleichen und große Daten abgleichen, ist es da ja schon auch fehleranfällig. Und das ist ja nun für eine Verwaltung das größte Übel an und für sich, oder?
Vielleicht manchmal ja, aber ich glaube, dass rechtssicheres Arbeiten und wir machen einfach mal, sich nicht zwingend ausschließen müssen. Wichtig ist natürlich, gewisse Basics durchaus anzuwenden. Also ich würde jetzt ChatGPT nicht flächendeckend in der Verwaltung einsetzen lassen, weil ich gar nicht weiß, was passiert denn mit der Anfrage, die ich an diese KI stelle, wo landen die Daten? Und ich kann auch nicht sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter das gewissenhaft verwenden kann. Ja, es macht einen massiven Unterschied, ob ich die E-Mail von Frau Müller nehme, in die KI reingebe und sage, spuck mir mal eine Antwort aus und da vielleicht personenbezogene Daten drin stehen, dann ist das ganz klar ein No-Go. Ja, da muss jeder differenzieren können. Diese generativen KIs, um am Beispiel zu bleiben, die können uns aber zum Beispiel helfen, grundsätzliche Recherchearbeiten zu machen. Also wenn ich einen Rechtstext vor mir habe, den ich vielleicht nicht verstehe, dann nehme ich den, kopiere den in so eine KI, es gibt ja noch Alternativen zu ChatGPT, und kann sagen, erklär mir das mal, wie du es einem Fünfjährigen erklären würdest, in ganz, ganz einfacher Sprache, dass auch ich das verstehe. Ja, und wir müssen einfach lernen, die Technik dort einzusetzen, wo wir sie brauchen können. Ja, und ich hatte das eingangs gesagt, Datenschutz ist in der Verwaltung ganz hoch aufgehangen und das ist auch richtig so. Aber da müssen wir uns eben den Tools bedienen, die datenschutzkonform sind und da einfach ja früh genug auch bei der Implementierung dieses neuen Systems der Software vielleicht das im Auge behalten und gucken, entspricht das denn meinen finalen Bedürfnissen?
Ja, es ist ein weites Feld. Ich weiß jetzt gerade, ich suche ein bisschen nach dem Übergang zum nächsten Punkt, finde ihn aber nicht. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen harten Cut. Und wir gucken mal jetzt auf das Thema Jugendbeteiligung, weil auch das ist ein Feld, was du mit Beginn quasi deiner Amtszeit wirklich sehr, sehr, sehr hoch aufgehängt hast, also zur Chefsache gemacht hast. Du hast im Gespräch im Vorfeld schon mal erzählt, eine deiner ersten Amtshandlungen überhaupt als Bürgermeisterin war, dass du dich bei dem Projekt Jugend entscheidet der Hertie-Stiftung beworben hast. Erzähl doch mal kurz überhaupt, A, was ist das? B, warum hast du dich da so früh auch beworben und warum ist dir das so wichtig?
zwar der Newsletter des Netzwerks Junge Bürgermeister, lieber Henning.
Sehr schön.
Der mich darauf hingewiesen hat, dass es da eine nächste Förderung von der Hertie-Stiftung gibt und dass Kommunen aufgerufen waren, sich dafür zu bewerben. Das war schon irgendwann im Winter, das heißt weit vor meinem Amtsantritt. Ich habe mich damit beschäftigt und fand die Idee gut und hatte natürlich auch im Vorfeld schon Kontakt zur Verwaltung, um mal abzuklopfen, ist das was für uns und haben wir vor allem auch die Ressourcen, um dieses Projekt voranzutreiben. Bei Jugend entscheidet geht es darum, Jugendliche in einer bestimmten Zielgruppe, bei uns sind es die 12- bis 17-Jährigen, einzuladen, um gemeinsam mit denen ganz unverbindlich nach Ideen Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Ort zu suchen. Das tut man in einem Workshop, der eben durch professionelle Prozessbegleiter und Moderatoren der Hertie-Stiftung begleitet wird. Dann formuliert man da professionelle Anträge draus und gibt das in die Gremien und versucht dann eben auch die ein oder andere Idee, insofern sie umsetzbar ist, auch vielleicht umzusetzen. Und dadurch möchte man zum einen Demokratie vermitteln. Zum anderen geht es aber auch darum, den Jugendlichen mal aufzuzeigen, wie funktionieren politische Prozesse, ja, und Mitwirkung ist einfach. Ja, ich glaube, die meisten von uns, die politisch aktiv sind, die sind genau über das Mitreden wollen ins Amt gekommen. Ja, nicht wegschauen, sondern gucken, wie man die eigenen Ideen am besten in der Gesellschaft platzieren kann. Und ich glaube, da ist dieses Projekt fast ideal. Es ist zeitlich begrenzt. Es kostet kaum Aufwand und Geld und man kann einfach mit wenigen Mitteln hoffentlich viel erreichen. Wir hatten unseren Workshop noch nicht, der steht erst zu Beginn der Herbstferien an. Aber wir sind zumindest jetzt schon tief in der Planung und freuen uns wahnsinnig auf die Ideen der jungen Menschen.
Also auch denen zu zeigen, Selbstwirksamkeit, also ne, das Engagement, was bewegt, dass man quasi in seiner Gemeinde was bewegen kann. Du hast jetzt eben gesagt, unverbindlich mit denen zu reden. Also ein Etat oder sowas, den die verwalten können, gibt es nicht?
Nein. In der Verwaltung ist man natürlich an Haushaltsprozesse gebunden. Das heißt, ich müsste dieses Jahr Haushaltsmittel einstellen, wenn ich nächstes Jahr ein Projekt mit den Jugendlichen umsetzen wollen würde, was Geld kostet. Wir haben ja jetzt erst den Workshop im Herbst mit den Jugendlichen und abhängig davon, welche Idee vielleicht hochpriorisiert dann auch in die Gremien geht, gilt es zu überlegen, ob wir Haushaltsmittel dann reinnehmen. Aber das sind wiederum Entscheidungen, die ich als Bürgermeisterin nicht treffen kann, sondern da braucht es eine politische Mehrheit, damit der Haushalt dann entsprechend genehmigt wird. Mhm. Ich glaube aber, dass man auch mit wenig Geld viele kleine Maßnahmen umsetzen kann.
Jetzt gibt es ja immer wieder auch die Diskussion, sozusagen so diese repräsentative Demokratie, dass natürlich Leute gewählt werden, um sozusagen auch neutral über Dinge zu entscheiden, und dann sozusagen die direkte Demokratie, wo man dann halt auch alle Betroffenen fragt und so weiter. Da gibt es ja häufig dann auch: Warum soll ich mir das jetzt antun, mich hier für den Gemeinderat wählen zu lassen, wenn die anderen quasi dann halt als Abkürzung und sei es sozusagen über Jugend entscheidet, sozusagen von hinten links kommen und da irgendwelche Vorgaben machen, die wir aber im Gemeinderat eigentlich treffen müssten. Gibt es da irgendwie Konflikte oder wird das erstmal bei euch ganz offen aufgenommen?
Also aktuell wird es durchaus offen und positiv aufgenommen. Ich habe aber natürlich auch im Vorfeld vor der Bewerbung mit jeder Fraktion gesprochen und zumindest mal so einen Grundkonsens abgefragt, dort mitzumachen, weil ich glaube, wenn die politischen Gremien da nicht dahinter stehen, dann funktioniert es nicht. Also es muss zumindest eine gewisse Neutralität und Offenheit geben, und die haben wir definitiv bei uns vor Ort.
Mhm. Und wie sieht das mit dem Interesse der jungen Leute aus? Das ist ja immer, manchmal ist es so ein bisschen so, wie mit der alten Frau über die Straße hilft, die gar nicht über die Straße will, dass man dann Leute fragt, was sie denn so wollen, die sich aber gar keine Gedanken gemacht haben und die eigentlich, man sagt ja auch immer, ach, die jungen Leute haben gar kein Interesse an Politik und an Kommunen. Kannst du das bestätigen oder ist das bei euch anders oder findest du das grundsätzlich, dass es anders ist?
Ich glaube, deine Denkweise ist falsch, Henning. Also wir haben das Paradebeispiel auch bei mir in der Kommune. Wir laden die Jugendlichen einmal im Jahr in den Sozialausschuss ein und das tun wir, indem wir im Gemeindeblättchen in der Agenda des Sozialausschusses den Hinweis irgendwie verstecken, dass auch die Jugendlichen eingeladen sind. Und dann kommt natürlich keiner, vielleicht das ein oder andere Kind von jemandem, der in diesem Gremium drinne sitzt. Ja, aber darüber hinaus keiner. Und dann heißt es immer, die Jugendlichen, die haben keine Lust, dort mitzuwirken, weil da kommt ja keiner. Und ich glaube aber, diese Denkweise ist verkehrt, denn Die Frage ist ja, wie sprechen wir die Leute an und wo sprechen wir sie an? Kein 14-Jähriger liest das Gemeindeblättchen und erst recht nicht die Agenda der Ausschusssitzungen. Ja, ich glaube, wir müssen auf neue Medien, Instagram, vielleicht sogar TikTok, wir müssen die Jugendlichen direkt ansprechen und wir müssen denen niederschwellig Möglichkeiten geben, mitreden zu können. Ja, wer in so einer Sitzung mal drinne war, der weiß, dass es teilweise sehr fachlich auch zugeht. Die Leute kennen sich oft seit Jahren, die da gemeinsam diskutieren und auch die Themen sind bekannt. Und wenn man dann neu reinkommt, dann ist man da erstmal ein bisschen lost, besonders wenn man noch so jung ist und diese Erfahrung gar nicht hat, weder politisch noch im Leben eigentlich quasi. Und ich glaube, wir müssen uns auf das Niveau unserer Zielgruppe einlassen und sagen, okay, wir sind dann entsprechend offen und erreichen die Leute oder versuchen die Leute so zu erreichen, wie sie erreicht werden müssen, damit sie dabei sind.
Gut, das ist natürlich in allen Bereichen selbstverständlich, dass man das so macht, dass man seine Zielgruppe oder sollte selbstverständlich sein, seine Zielgruppe so anzusprechen, dass sie halt auch erreicht wird, weil man sie sonst eben nicht erreicht. Wenn ich jetzt Produkte verkaufen will, verkaufe ich meine Produkte nicht. Das Produkt Demokratie, lokale Demokratie, ist vielleicht dann auch nicht ganz anders zu bewerten. Aber welche Vorteile siehst du denn in der Einbindung von Jugendlichen? Was ist denn da überhaupt grundsätzlich so wichtig, warum man die hören sollte?
Also ich glaube, dass Jugendliche viele Ideen haben, die wir vielleicht in unserem Arbeitsalltag gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube aber auch, dass Jugendliche sehr viele Ideen haben, die auch ältere Menschen vielleicht haben. Denn junge Leute und alte Leute, die halten sich beide sehr viel im öffentlichen Raum auf. Und wenn ich jetzt schon gucke, oft werde ich über Instagram angeschrieben, hier könntest du nicht mal irgendwie eine neue Parkanlage oder einen neuen Mülleimer bauen. Das sind Bedürfnisse, die haben sowohl jüngere als auch ältere Menschen. Also ich glaube nicht, dass die Ideen der jungen Leute völlig gesellschaftsfern sind. Ganz im Gegenteil, ja. Und ich sehe da drin eher eine Chance zu sagen, wir sind eine junge Kommune, wir wollen wachsen und wir wollen eben auch für jedermann ansprechbar sein, gerade auch im Rathaus.
Und grundsätzlich jetzt die Einbindung jetzt nicht mal auf Jugendliche bezogen, sondern wie siehst du das, wie die Einbindung der Bürger? Also wir hatten ja eben schon Thema repräsentative Demokratie, direkte Demokratie. Hast du da auch sozusagen so direkt demokratische Elemente, die du einführen willst, allgemein, also jetzt nicht nur auf die jungen Leute bezogen?
Also ich habe mich sehr viel mit verschiedenen Formaten der Bürgerbeteiligung beschäftigt. Ich persönlich halte jetzt nicht so viel davon, immer 16.000 Leute nach ihrer Meinung zu fragen, nur um so einen Mittelwert zu haben. Dafür gibt es die Gremien, die hoffentlich dann auch die Gesellschaft ein Stück weit vertreten und jeder hat irgendwie sein Ohr ein bisschen in der Gesellschaft. Es gibt aber viele, viele andere Formate, wo Leute mit ihren individuellen Anliegen kommen können. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Ortsteilgespräche, wo man sagt, nach einer Ausschusssitzung ist der Bürgermeister vielleicht mal für einige Fragen der Bürgerinnen und Bürger noch ansprechbar oder er kommt eben auch bewusst in einem separaten Format vorbei und sagt, hier, frag den Bürgermeister. Na, gleiches auch, wenn ich jetzt an jüngere Leute denke, vielleicht als digitale Bürgersprechstunde über die sozialen Medien. Da gibt es einige gute Beispiele schon in Deutschland. Und ich kann schon anteasern, auch wir planen, sowas mal zu probieren. Aber aktuell gibt es noch ein paar andere Prioritäten und sobald wir die abgearbeitet haben, werden wir uns auch dahingehend mal vortasten.
Du hast eben schon mal die spezielle Fachsprache erwähnt, die Gremien mitunter nutzen, die jetzt nicht unbedingt einladend ist für Leute, die da neu reinkommen, egal ob sie jetzt jung oder alt sind. Kann man da was dran machen? Kann man auch die Gremienarbeit, sage ich jetzt mal, zielgruppenspezifischer machen, sodass Leute sich auch durch Besuch von solchen Gremien eventuell vielleicht auch angesprochen fühlen, mehr zu machen? Oder wie kriegen wir mehr Leute oder ein breiteres Abbild der Gesellschaft, das Thema, dass zu wenig Frauen auch in den kommunalen Parlamenten sind, haben wir ja schon mal gestreift am Anfang. Aber wie kriegt man auch mehr Junge, mehr queere Leute, mehr Ausländer dazu und dass die Gemeinderäte und die Gremien in den Kommunen nicht so ähnlich aussehen von Nord nach Süd. Das ist ja doch schon sehr vergleichbar. Es sind halt mitunter ältere, weißhaarige Herren, sage ich jetzt mal. und Ich weiß jetzt nicht, also wenn du im Gemeinderat wärst, wärst du wahrscheinlich dann auch eher eine der Jüngeren, unterstelle ich mal. Und wie kriegen wir da ein besseres Abbild der Bürgerinnen und Bürger auch in die Räte? Was hast du da Ideen?
Ich glaube, das ist super schwierig und du hast es selber gesagt, in ganz Deutschland von Nord nach Süd sehen Gemeindeparlamente sehr oft sehr ähnlich aus. Ja, und ich glaube, das zeigt schon, wie schwierig das ist, Leute auch perspektivisch in die Politik zu bringen. Ich glaube, dass sehr, sehr viele, gerade junge Leute, ein Problem damit haben, sich auf 4, 5, 6, in manchen Bundesländern 7 Jahre wählen zu lassen. Weil man bindet sich natürlich ein Stück weit. Und wenn man als junger Mensch vielleicht nochmal die Welt sehen will, zum Studium weggehen möchte, reisen möchte, ein Haus bauen möchte und einfach ungebunden sein möchte, dann ist so eine Bindung in einem Ehrenamt an so viele Jahre schon mal kontraproduktiv, glaube ich. Und es ist zu Zeiten, also Sitzungen finden meistens um 18, 18.30, 19 Uhr statt, wo vielleicht junge Leute auch anderen Hobbys nachgehen. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr projektbezogene Beteiligungsmöglichkeiten, dass Leute ganz niederschwellig, ohne großen Aufwand, kurz ihren Input dalassen können und dann aber auch wieder die Option haben, da rauszugehen. Diese Unverbindlichkeit, die gerade junge Leute sehr oft auch suchen.
Wie wichtig ist das für, also man sagt ja jetzt überall, ne, die Demokratie ist in Gefahr und bei den Kommunalwahlen vor ein paar Wochen, die in vielen Bundesländern stattgefunden haben, gab es in einigen Orten, ich glaube in Rheinland-Pfalz waren von 2000 Kommunen in 400 gab es überhaupt keinen Bürgermeisterkandidaten, zumeist ehrenamtliche Bürgermeister, die da nicht gefunden wurden. Wie wichtig ist das für die lokale Demokratie, dass wir da neue Wege finden?
Ich glaube, extrem wichtig. Also das Problem mit fehlenden Bürgermeistern ist, glaube ich, deutlich komplexer, weil es geht ja bei so einem Bürgermeisteramt um sehr, sehr viel mehr. Gerade wenn ich ehrenamtlich tätig bin, dann muss ich mich am Ende immer auch ein Stück weit fragen, wie lukrativ ist das? Gehe ich nicht lieber einem richtigen Job, in Anführungszeichen, arbeiten und bin da finanziell deutlich besser aufgestellt, habe wahrscheinlich kürzere Arbeitstage und deutlich weniger Stress, ja? Also erste Frage, welche Anreize stellen wir damit? Zweite Thematik, die ich immer wieder feststelle, der Bürgermeisterjob, der ist klasse. Also ich möchte mit überhaupt gar keinem auf dieser Welt tauschen. Aber man bekommt auch sehr, sehr viel Shitstorm von vielen Seiten und da braucht man ein dickes Fell. Und ich glaube, viele wollen sich das nicht antun. Und ich merke, gerade in den sozialen Medien, da haben die Leute überhaupt gar keine Hemmung, auch mal ganz frei raus zu sagen, was sie finden. Ja, und das ist sehr oft unter der Gürtellinie. Und auch ich wurde auch persönlich schon angegriffen. Und das sind Situationen, die einen schon überlegen lassen. Ja, für mich ist es eigentlich immer eine zusätzliche Motivation gewesen zu sagen und jetzt erst recht. Aber ich denke, dass sich viele auch sehr, sehr schnell einschüchtern lassen.
Vielleicht ist das ein schöner Punkt, wo man jetzt nochmal drauf gucken könnte, allgemein auf das Bild des Bürgermeisters, der Bürgermeisterin. Du hast ja sicherlich, bevor du angetreten bist, auch schon eine Vorstellung gehabt, was so Bürgermeister, was die Anforderungen sind. Du hast im Wahlkampf das wahrscheinlich dann noch ein bisschen intensiver kennengelernt, was da alles für Anforderungen sind. Wenn du jetzt auf deine ersten, wie sind es, 4 Monate im Amt zurück, was war jetzt die größte Überraschung? Was hast du überhaupt nicht erwartet?
Dass die bürokratischen Prozesse doch so anstrengend sind, wie sie es tatsächlich sind. Also Verwaltung hat ja sehr oft das Image, träge zu sein. Beamte, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel an der Stelle sagen. Jeder kennt das Beamten-Image. Nur die Hälfte der Leute arbeitet und dann auch nur halb. Ne? Das ist definitiv nicht so. Wenn ich bei mir in die Verwaltung gucke, dann habe ich sehr, sehr viele fleißige Leute, die sich Gedanken machen, die wollen. Aber das System drumherum ist oft so komplex und stellt uns an der einen oder anderen Stelle mal das eine Bein. Mein Lieblingsbeispiel sind Fördermittel. Ja, da ist dann im Detail geregelt, dass ich Fahrradständer nicht 80 Zentimeter, sondern vielleicht 75 Zentimeter noch auseinanderbauen darf. Ja, und wenn ich das nicht genauso mache, wie es da drin steht, dann kriege ich meine Förderung nicht. Und das führt sehr, sehr oft zu Umplanungen, Neuplanungen, Anpassungen, Diskussionen, die wir eigentlich an der einen oder anderen Stelle nicht brauchen. Ja, und da hält man sich doch sehr viel Zeit mit Details auf, die man vielleicht so in der Form gar nicht braucht.
Ist das reformierbar?
Ich hoffe. Sag mir, was ich tun muss und ich bin dabei.
Okay. Vielleicht jetzt noch zum Abschluss mal der Blick in die Zukunft. Du hast zwar eben gesagt, oh, die langen Linien und so weiter, das ist das, warum die Leute sich nicht engagieren, weil wer will sich jetzt schon für 5, 6, 7, 8 Jahre in die Zukunft finden? Wir gucken jetzt mal 10 Jahre in die Zukunft. Petersberg, wie sieht es dann aus? Was hat sich geändert? Was hat sich auch geändert, weil du Bürgermeisterin bist?
Also wir sind weiterhin die schönste Kommune Deutschlands. ich hoffe, wir sind deutlich innovativer, digitaler, nachhaltiger. Und ich habe so ein bisschen den Wunsch, dass wir die Kommune sind, wo die Leute hingucken und sagen, jo, die haben es geschafft, weil die vielleicht einfach mal mutige Entscheidungen getroffen haben und vorangegangen sind. Mal gucken. Die Ambition ist auf jeden Fall da. Ich sage immer, hohe Ziele stecken.
Sehr schön. Aber dann wünsche ich dir auf jeden Fall, liebe Claudia, dass du die auch alle erreichst und wahrscheinlich sogar übertriffst, wie ich dich einschätze.
Vielen Dank.
Und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse und dass ihr dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt doch unseren Podcast gerne weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein, Wir Kommunalen nachgefragt zu hören. Persönlich oder über eure Social-Media-Kanäle. Auch über jeden netten Kommentar oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch ganz einfach die Reihe. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig!